Es steht hinter jedem Erfolg in Wissenschaft und Technik. Und ich denke auch hinter jedem guten Bibelstudium. Das Eva-Prinzip. Kennen Sie das? Das hat nichts mit Adam und Eva zu tun. Eva-Prinzip. Eva, das ist die Abkürzung für Entdecken, Verstehen, Anwenden. Entdecken, Verstehen, Anwenden. Und in diese drei Kategorien gliedert sich auch unser Predigttext heute, Apostelgeschichte 2. Entdecken, Verstehen, Anwenden. Und ich werde, wenn wir den Bibeltext gleich durchgehen, versuchen, dieses Prinzip auch immer zwischendurch anzuwenden. Entdecken, Verstehen und Anwenden. Und Sie können ja mal darauf achten, ob ich das konsequent schaffe. Manchmal dann auch gar nicht so einfach, da konsequent zu sein. Unser Predigttext, wie sollte es anders sein, ist Apostelgeschichte 2. Das Pfingstereignis. Ich werde den Predigttext während der Predigt immer fortlaufend lesen und jetzt nicht gleich am Anfang komplett. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Entdecken. Zunächst im ersten Teil der Predigt geht es um Entdecken. Entdecken, was Pfingsten eigentlich ist. Pfingsten, das Wort, das deutsche Wort Pfingsten, das leitet sich ab aus dem Griechischen Pentekoste. Man merkt da noch die Anlehnung an das Wort. Pentekoste im Griechischen, das heißt einfach der 50. Und das meint den 50. Tag. Denn es ist genau 50 Tage nach dem Passafest, dass dieses Fest gefeiert wird. Und da merken wir schon, Pfingsten ist eigentlich kein christliches Fest, sondern eigentlich war es schon vorher ein jüdisches Fest. Und zwar eins von den drei wichtigen Jahresfesten, wo jeder männliche Israelit zum Tempel nach Jerusalem kommen musste. Passa. Und 7 Wochen später Pfingsten. 7 Wochen, 49 Tage, der 50. Tag. Deswegen heißt das Fest im Jüdischen auch Wochenfest, Shavuot. Dieses Fest hat mehrere Namen. Es hat auch Fest der Erstlingsgaben als Namen. Denn dieses Pfingstfest ist genau das Ende der Gersten und der Beginn der Weizenernte. Und es ist das einzige Fest und überhaupt das einzige Mal, dass in Israel Speisopfer gebracht werden dürfen und müssen, wo gesäuertes Brot dargebracht werden kann. Gesäuert, das heißt mit Sauerteig. Alle anderen Speisopfer zu allen anderen Gelegenheiten müssen aus ungesäuertem sein. Und hier an Pfingsten das erste Mal gesäuert und das einzige Mal. Das erinnert an das, was Jesus in einem Gleichnis gesagt hat, in Matthäus 13, Vers 33. Da heißt es, ein anderes Gleichnis sagt er ihnen. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dieses Gleichnis positiv verstanden, meint, dass das Himmelreich, dass das Reich, das Jesus verkündet hat und das er gebracht hat, von einem bisschen Sauerteig einen riesigen Haufen Mehl durchsäuert. Und genau das werden wir heute in unserem Text sehen, wie das passiert. Pfingsten hat auch noch eine ganz andere Bedeutung, ganz andere Wichtigkeit. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 16, Verse 9 bis 11. Und da heißt es, 7 Wochen sollst du zählen und damit anfangen, wenn man zuerst die Sichel an die Halme legt. Und sollst das Wochenfest halten dem Herrn, deinem Gott, und eine freiwillige Gabe deiner Hand geben, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und sollst fröhlich sein vor dem Herrn. Na, das ist doch gleich eine Herausforderung an uns alle. Eine freiwillige Gabe, je nachdem, wie dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das könnt ihr gleich, wenn wir nach der Predigt die Kollekte rumgeben lassen, Wirklichkeit werden lassen. Eine freiwillige Gabe, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn. Pfingsten ist ein fröhliches Fest. Interessant ist, dass viele wichtige heilsgeschichtliche christliche Ereignisse an alten jüdischen Feiertagen passiert sind. Am Passafest, ein jüdisches Fest, vielleicht das wichtigste jüdische Fest, ist Jesus gekreuzigt worden. Am Beginn des Festes der ungesäuerten Brote ist er auferstanden. Und jetzt, beim Wochenfest, Pfingsten, Horst hat es schon gesagt, sozusagen die Gründung der Gemeinde, der Beginn der Kirche, der Beginn der Weltmission. Alte Feiertage bekommen eine neue Bedeutung, eine neue christliche Bedeutung. Gott hat das schon so gemacht und das hat sich fortgesetzt. Die Kirche hat später auch weitere Feste, die dort, wo sie hingekommen ist, schon vorhanden waren, genommen und ihnen eine neue Bedeutung gegeben. Warum feiern wir Christi Geburt am 25. Dezember? Das war im Römischen Reich bereits ein Fest. Das Fest der Saturnalien, ein Geschenkfest zu Ehren des Gottes Saturn. Und die Kirche hat entschieden, hier ist schon ein Fest. Wir nehmen dieses Fest und an diesem Fest feiern wir die Geburt Jesu. Und es bekommt eine neue christliche Bedeutung. Das ist also gar nichts Verwerfliches. Das ist nichts Schlimmes, dass alte heidnische Feste umgedeutet werden. Gott hat es vorgemacht. Auch Gott hat alte, bestehende jüdische Feste genommen und an ihnen christliche Bedeutung wahr werden lassen und neue Ereignisse geschehen lassen. Was heißt das für uns? Ich denke, wir können daraus lernen, auch wenn wir mit unseren Nachbarn, mit unseren Berufskollegen ins Gespräch kommen. Lasst uns nicht etwas ganz Neues bringen, sondern lasst uns anknüpfen an das, was da ist. Lasst uns anknüpfen an das, was die Menschen, denen wir begegnen, für Sorgen haben, was sie kennen, was sie beschäftigt. Und lasst uns dem eine neue Bedeutung geben, aus unserem christlichen Glauben heraus. Anknüpfen an das, was vorhanden ist. Paulus nennt das später einmal den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche sein. Ich lese weiter in unserem Predigttext, Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 13. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu reden in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle da, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wie hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Der erste Abschnitt unseres Textes, entdecken. Da sind Leute in Jerusalem, viele, viele Pilger, denn alle Israeliten mussten an diesem Fest, alle männlichen Israeliten mussten ja zum Tempel kommen. Und so sind Pilger aus allen Ländern, wo es jüdische Gemeinden gibt, und das ist ein großer Einzugsbereich in ganz Europa und in den Osten bis Mesopotamien, Nordafrika, sind Pilger in Jerusalem. Es beginnt alles mit einem Brausen, ein Wind. Wind oder auch Hauch, Atem. Atem, dadurch übertragen auch wir die Gedanken unseres Geistes anderen Menschen. Atem, Hauch, wenn wir reden. Das ist Kommunikationsmittel des Geistes. Und so ist es kein Wunder, dass auch Gott dieses Bild benutzt, dass der Heilige Geist mit einem Wind erscheint und kommt. Gott spricht, Gott will sprechen, Gott kommuniziert. Es erschienen den Jüngern, die dort anwesend waren, Zungen, zerteilt wie von Feuer. Zungen, dieses Wort ist doppeldeutig, ist deutlich. Es meint einerseits natürlich die Flammenzungen. So wurden auch damals schon so züngelnde Flammen genannt, Zungen. Aber Zungen, das ist auch gleichzeitig das Wort für Fremdsprachen. Ganz einfach das Wort für Fremdsprachen. Und genau das wird gleich geschehen. Das Wirken des Heiligen Geistes führt dazu, dass die Jünger in fremden Sprachen sprechen. Der Geist erscheint mit einem Wind. Und es ist interessant, im Hebräischen und im Griechischen sind die Wörter für Wind und Geist identisch. Im Hebräischen ist es das Wort Ruach. Und im Griechischen das Wort Pneuma. Ein Wort in beiden diesen Sprachen. Das Alte Testament, das im Hebräischen geschrieben ist, das Neue Testament, das im Griechischen geschrieben ist. Und in beiden Sprachen ausgerechnet das Wort für Wind und Geist identisch. So sagt Jesus ja auch zu Nikodemus in Johannes 3, der Geist weht, wo er will. Das ist das gleiche Wort, der Wind weht, wo er will. Ein schönes Sprachspiel. Und auch hier zu Pfingsten kündigt sich der Geist an mit einem Wind. Alle fingen an zu reden in anderen Sprachen. Dies ist gleichermaßen die Umkehrung der Sprachenverwirrung in Babel. Sie erinnern sich vielleicht, 1. Mose 11, die Menschen in ihrem Hochmut wollten einen Turm bauen bis an den Himmel. Lächerlich würden wir sagen, es reicht ja nicht bis zur Wolkendecke. Gottes Himmel ist nicht Teil dieser Welt, Gottes Himmel ist unsichtbar, da können wir sowieso nicht hinbauen. Aber die Menschen in ihrer Hybris wollten einen riesigen Turm bis zum Himmel bauen. Und in einer gewissen Ironie sagt Gott dann, ich muss hinuntersteigen und sehen, was sie machen. Gott muss aus seiner Höhe heruntersteigen. So klein ist der Turm. Man kann ihn von oben vielleicht gar nicht sehen. Gott steigt herunter. Und Gott verwirrt die Sprachen. Bis dahin gab es eine Sprache in der Menschheit. Alle haben einander verstanden. Und als Gerichtshandeln, damit die Menschen ihren Hochmut gegenüber Gott nicht noch weiter treiben, verwirrt Gott die Sprachen. Und jedes Volk hat ab da seine eigene Sprache und sie verstehen einander nicht mehr. Und jetzt zu Pfingsten macht Gott das in gewisser Weise rückgängig. Dort kommen die Völker zusammen, alle mit ihren je eigenen Sprachen. Natürlich verstehen sie einander, denn alle Juden können Aramäisch. Aber doch hat jeder seine eigene Sprache aus dem Land, wo er herkommt, wo er lebt. Und gleichermaßen als zeichenhaftes Handeln kehrt Gott nun diese Sprachverwirrung um und lässt die Jünger sprechen in den verschiedensten Fremdsprachen. Galiläer, einfache Leute, Bauern, Fischer aus dem Norden Israels. Einer, dem Jesus begegnet war, sagte einmal, was kann aus Galiläa Gutes kommen? Und diese Leute aus Galiläa, einfache Leute, können plötzlich alle möglichen Fremdsprachen. Das fällt auf. Das sorgt für Verwirrung. Die Leute sind ratlos und sie erkennen, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Es gibt dann später in der Apostelgeschichte noch weitere wichtige heilsgeschichtliche Ereignisse, wo dieses Reden in fremden Sprachen vorkommt. Apostelgeschichte 10, Vers 46, da kommt Petrus, und das war nicht ganz einfach, ihn da überhaupt hinzubekommen. Bibelleser wissen, wovon ich spreche. Da kommt Petrus zu Cornelius, dem Hauptmann Cornelius, zu einem Heiden, einem römischen Hauptmann. Ein Jude, Petrus, muss dieses Haus eines Heiden betreten. Gott hat ihm klargemacht, dass er das soll. Und Petrus bringt noch andere Juden mit, Juden, Christen, Juden, die Christen geworden waren. Aber es fiel ihnen allen nicht leicht, ihren Fuß über die Schwelle eines heidnischen Hauses zu setzen. Und hier predigt Petrus und hier kommt der Heilige Geist auf Heiden, auf die Heiden, die bei Cornelius im Haus anwesend waren. Und nun, und das ist Gnade Gottes, schenkt Gott auch diesen Heiden die Sprachenrede, die Fähigkeit, plötzlich fremde Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben. Und daran erkennen die Juden, die mit Petrus gereist sind, oh ja, hier ist Gottes Geist am Wirken. Das ist ja genau das Gleiche, wie wir es erlebt haben zu Pfingsten. Deswegen hat Gott das bei Cornelius gemacht. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der christlichen Kirche. Das Evangelium kommt zu Heiden. Und die Christen, die bis dahin nur aus den Juden kamen, hatten daran zu knapsen und mussten das begreifen, dass das Gott will, dass die Botschaft nicht nur zu Juden gelangt, sondern zu Heiden und in die ganze Welt. Und Gott bestätigt das übernatürlich wieder durch dieses gleiche Geschehen wie an Pfingsten, Reden in fremden Sprachen. Noch einmal passiert das, und das war es dann auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 19, Vers 6, da sind Jünger von dem Johannes, dem Täufer. Da kann man mal sehen, selbst der Täufer Johannes hat Jünger in Ephesus. So weit hat sich diese Bewegung von Johannes dem Täufer auch verbreitet. Und diese Jünger des Täufers Johannes hören von dem Evangelium, von der Botschaft von Christus und nehmen sie an. Und dort kommt dann später Paulus hin und fragt, habt ihr denn auch den Heiligen Geist bekommen? Und sie sagen, Heiliger Geist, was ist das? Wir wissen nichts vom Heiligen Geist. Das ist also ein bisschen unglücklich gelaufen. Sie haben die christliche Botschaft gehört, sie haben sie für sich angenommen, aber vom Heiligen Geist wissen sie nichts. Und dann legt Paulus ihnen die Hände auf und sie sprechen in fremden Sprachen. Wieder so ein entscheidendes Kriterium. Da sind noch aus einer jüdischen Bewegung von Johannes dem Täufer heraus Menschen, die das Evangelium von Christus annehmen. Und sie wissen noch nichts vom Heiligen Geist. Und ein deutliches Zeichen für sie, dass sie den Geist bekommen und dass er existiert, ist wiederum, dass Gott ihnen schenkt, in fremden Sprachen zu reden. Und da merken auch sie sofort, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Oh ja, jetzt haben wir den Geist. Also diese beiden weiteren Ereignisse in der Apostelgeschichte, ganz besondere Ereignisse, die heilsgeschichtlich jeweils so Wendepunkte waren, beziehungsweise bei den Johannesjüngern nochmal etwas geklärt haben im Nachhinein und gewissermaßen auch diese Bewegung von Johannes dem Täufer beendet haben, wo Gott diese Gabe schenkt, in fremden, nicht gelernten Sprachen reden zu können. Wie geht das danach weiter mit dem Fremdsprachenreden? Man hört nicht viel davon, außer im ersten Brief an die Korinther. Und da merkt man, Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther, da merkt man, dass den Korinthern das unheimlich wichtig war, dass sie ganz viel vertreten war in dieser Gemeinde, die Gabe, in fremden Sprachen zu reden. Das war für die enorm wichtig, da legten die großen Wert drauf. Und Paulus muss so ein bisschen Ordnung da reinbringen in dieses Geschehen. Denn die haben das schon ein bisschen übertrieben. Nun, dass dieses Reden in Fremdsprachen gerade in Korinth auch eine gute, sinnvolle Bedeutung hat, das liegt auf der Hand, denn Korinth ist eine Hafenstadt. Und da sind nun mal sehr, sehr viele fremde Menschen zusammengekommen. Und wie Paulus auch im 1. Korintherbrief andeutet, 1. Korinther 14, da kommen auch immer mal fremde Leute reingeschneit in die christlichen Gemeinden. Und da macht das wirklich Sinn, dass Gott diese Gabe auch dort noch reichlich austeilt, dass dort Christen in fremden Sprachen reden können, die sie gar nicht gelernt haben. Weil so viele Fremde, die dort reinkommen, plötzlich die Christen in ihrer Sprache reden hören. Genau wie hier zum ersten Pfingstfest in unserem Bibeltext Apostelgeschichte 2 wäre das nicht unbedingt nötig gewesen, denn auch die Christen in Korinth können natürlich Griechisch und die meisten, die dort im Hafen ankommen, können auch Griechisch. Aber es ist wiederum ein zeichenhaftes Handeln. Die Leute merken, dass da in ihrer Sprache geredet werden kann, von Leuten, die ihre Sprache ja gar nicht kannten oder können. Und daran sehen sie, hier ist Gott am Werken. Aber Paulus muss ein bisschen Ordnung da reinbringen, denn in Korinth wurde das ein bisschen zu viel mit diesem Reden in fremden Sprachen. Und er weist explizit darauf hin, nicht zu viele Sprachen reden in einem Gottesdienst und nur, wenn jemand da ist, der es übersetzen kann. Entweder der, der in der Fremdsprache redet, dass er es selbst übersetzen kann oder dass ein anderer Übersetzer da ist. Warum? Ist ja ganz klar. Damit auch die Gemeinde etwas davon hat, was gesagt wird. Stellen Sie sich mal vor, hier würden jetzt lauter Leute aufstehen und irgendwas in fremden Sprachen erzählen. Also die, die jeweils gerade die Fremdsprache kennen und können, aus diesen Ländern kommen, für die wäre es natürlich toll. Aber für die anderen in der Gemeinde, für uns alle hier eigentlich, würde das gar nichts bringen. Wir würden da sitzen und Däumchen drehen und der Gottesdienst würde so an uns vorbeiziehen. Und deswegen sagt Paulus, nur ein oder zwei Leute, drei Leute, lasst reden. Nicht zu viel Sprachen reden und nicht durcheinander und bitte nur, wenn Übersetzer da sind, damit auch die, die diese Sprache nicht verstehen, hören, wovon geredet wird. Übrigens in unseren Bibeln, fast allen, ist das sehr unglücklich übersetzt. Da steht im 1. Korintherbrief, es soll nur in Sprachen geredet werden, wenn ein Ausleger da ist, jemand da ist, der auslegen kann. Dieses Wort auslegen ist aber genau das gleiche Wort im Griechischen, das sonst auch mit Übersetzen übersetzt wird. Ein Beispiel ist da Johannes 1,38. Johannes 1,38, da heißt das, Johannes aber wandte sich um und sah sie nachfolgen. Entschuldigung, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Dieses Wort, das heißt übersetzt Meister, steht ja so im Bibeltext. Übersetzt, das ist das gleiche Wort, von dem Paulus in 1. Korinther redet. Die Sprachenrede, das Reden in fremden Sprachen soll übersetzt werden. Es geht nicht um Auslegung, nicht um Deutung, so wie Träume gedeutet werden müssen. Josef im Alten Testament, der die Gabe hatte, die Träume des Pharaos zu deuten. Dort steht ein ganz anderes Wort. Wir haben ja auch eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, die Septuaginta. Und da sehen wir, im Griechischen wird ein ganz anderes Wort benutzt, wenn es darum geht, etwas zu deuten oder auszulegen. Dieses Wort, was hier steht, heißt einfach nur übersetzen. Und so sehen wir, diese Sprachenreden oder wie man manchmal auch sagt, dieses Zungenreden, ist nichts anderes, als dass eine Fremdsprache übersetzt werden soll. Und diese Sprachenrede ist, das sagt Paulus auch in 1. Korinther 14, ein Zeichen für Ungläubige, nicht für Gläubige. Ein Zeichen für Ungläubige. Ich lese mal 1. Korinther 13, Vers 8 und damit beende ich dann auch meinen kleinen Exkurs zum Thema Reden in fremden Sprachen. 1. Korinther 13, Vers 8. Ich lese zunächst aus der Luther-Übersetzung. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Hier ist in allen drei Fällen das prophetische Reden, das Zungenreden, die Erkenntnis von Aufhören die Rede. Jetzt sehen wir, wie wichtig es gerade fürs Bibelstudium ist, manchmal eine andere Übersetzung zur Hand zu nehmen, eine genauere Übersetzung. Und ich lese diesen Vers nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. 1. Korinther 13, Vers 8, dort heißt es, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und da sehen wir, und das entspricht genau dem griechischen Grundtext, bei den Weissagungen und bei der Erkenntnis ist ein anderes Wort benutzt, da wird etwas weggetan. Und die meisten Bibelausleger deuten das darauf hin, dass das bei der Wiederkunft Jesu, die wir ja erwarten, geschehen wird. Das Weissagen und die Erkenntnis wird immer weitergehen bis zur Wiederkunft Jesu und dann wird es weggetan werden, weil plötzlich das Vollkommene da ist. Aber, und das ist interessant, bei dem Zungenreden heißt es hier, es wird aufhören. Und dieses Wort, das dort im Griechischen steht, heißt auch abklingen, zur Ruhe kommen. So langsam ausklingen, wie wenn Sie an Ihrem Radio den Lautstärkeregler immer weiter runterdrehen, bis nichts mehr zu hören ist. Das ist das Wort. Langsam aufhören, ausklingen, das für die Sprachenrede verwendet wird. Und das ist genau das, was wir doch in der Kirchengeschichte beobachtet haben. Es kommt immer mal wieder vor, dieses Reden in fremden Sprachen, gerade in Missionssituationen. Und Horst hatte ein schönes Beispiel in der Geschichte vorgelesen, wo Menschen das immer wieder erleben durften. Und das ist schön und da können wir dem Herrn dankbar für sein. Aber insgesamt müssen wir aus diesem Vers, wie Paulus es sagt in 1. Korinther 13, Vers 8, davon ausgehen, dass es bis zur Wiederkunft Jesu ausgeklungen sein wird und gar nicht mehr vorkommen wird. Es muss dann nicht weggetan werden. Es ist bereits ausgeklungen, das Reden in fremden Sprachen. Und ich denke, da brauchen wir uns nur umschauen. Das beobachten wir auch. Die meisten von uns werden es wahrscheinlich noch nie erlebt haben, dass jemand plötzlich in einer fremden Sprache reden konnte, die er nicht gelernt hat. Wir kommen jetzt zum zweiten Abschnitt unseres Predigttextes. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 36, und da mache ich mir das ein bisschen leicht. Das ist nämlich die Pfingstpredigt von Petrus. Die lese ich jetzt einfach vor. Und da werde ich auch nicht mehr viel zu sagen, denn das ist ja schon eine Predigt. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. Da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das soll euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel 3, Verse 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Psalm 16, Vers 8 bis 11, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, Psalm 110, Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Soweit die Pfingstpredigt. Ich könnte jetzt hier Schluss machen, aber da kommt dann noch was. Die Pfingstpredigt, jetzt geht es um das Verstehen. Zunächst haben wir entdeckt, und die Menschen haben entdeckt, was ist denn da an Pfingsten? Was passiert denn da mit einem Wind und mit fremden Sprachen? Und jetzt steht Petrus auf und spricht vermutlich in Aramäisch. Das war damals ja die gängige Sprache. Und predigt. Und erläutert das, was dort geschehen ist. Und er belegt das Geschehen mit Zitaten aus dem Alten Testament. Da müssen wir wissen, es waren ja auch hauptsächlich oder fast nur Juden zugegen. Da kann man das gut machen. Mit Zitaten aus dem Alten Testament belegen, was passiert ist. Später sehen wir, als Paulus nach Athen kommt und unter den Heiden predigt, da geht er anders vor. Das hätte auch nichts gebracht, wenn er den Heiden irgendwas aus dem Alten Testament beweisen will. Die kennen das nicht, die glauben das vielleicht auch nicht und nehmen das nicht ernst. Da macht Paulus das anders in Athen. Da knüpft er an das, was er dort findet. Paulus geht in Athen durch die Stadt und sieht verschiedene Götterstatuen. Und daran knüpft er in seiner Predigt an und sagt, da habt ihr eine Statue, da steht dran geschrieben, dem unbekannten Gott. Und Leute, diesen unbekannten Gott, von dem will ich euch jetzt erzählen. Und da sehen wir wieder dieses, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Anknüpfen an das, was vorhanden ist. Das sollten auch wir tun, wenn wir heute nach dieser Pfingstpredigt rausgehen und wieder anderen Menschen begegnen, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben oder nicht in der rechten Weise, sodass sie es annehmen konnten. Aber hier, Petrus in der Pfingstpredigt spricht zu Juden und da belegt er vieles mit Zitaten aus dem Alten Testament. Dieses Joel-Zitat hier in unserem Neuen Testament ist nun nicht wiedergegeben nach der hebräischen Bibel, sondern nach der Septuaginta. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist die griechische, eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und dort gibt es auch Abweichungen. Dieser griechische Text ist an manchen Stellen anders als die hebräische Bibel, als der hebräische Text. Ich finde das interessant. Manchmal legen wir so viel Wert auf einzelne Buchstaben, einzelne Worte. Das ist auch manchmal ganz gut und gerechtfertigt. Aber die ersten Christen sind da, je nachdem, auch etwas lockerer mit dem Bibeltext umgegangen. Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und natürlich haben sie dort, wo dann griechische, wo das Alte Testament zitiert wurde, dann eben auch die griechische Übersetzung genommen. Wohl in Kauf nehmend, dass da manchmal auch Sachen anders sind als in der eigentlichen hebräischen Bibel. Entscheidend ist, verständlich zu sein. Und das ist auch für uns wichtig. Wenn wir mit Leuten reden, wir müssen verständlich sein. In manchen alten Bibeln fing das, was wir hier gelesen haben, der Vers 14, so an. Da heißt es, da trat Petrus auf mit den Elfen. Aber wenn jetzt Leute, die nicht so firm sind im Bibeldeutsch, junge Leute vielleicht, so eine Bibel zur Hand nehmen und lesen, da trat Petrus auf mit den Elfen. Dann sind die vielleicht ganz begeistert und denken gleich an den Herrn der Ringe. Oh, da kommen sogar Elfen vor in der Bibel. Aber das ist nicht, was gemeint ist. Leute, wir müssen verständlich sein in dem, was wir reden. Und wir müssen auch für junge Leute verständliche Bibeln haben. Aber trotzdem, und Sie haben das gemerkt, wenn man richtig gut und tief einsteigen will in den Bibeltext, dann braucht man genaue Übersetzung. Wir haben das gesehen am Beispiel von 1. Korinther 13, Vers 8, dass da zwei Dinge weggetan werden bei der Wiederkunft Jesu und dass das Sprachenreden aber langsam ausklingen wird bis dahin. Sowas kriegt man nur mit gründlichen, genauen Bibelübersetzungen raus, die vielleicht so für die tägliche Bibellese manchmal etwas zu holprig sind. Und so sollte jeder von uns in seinem Bücherregal mehrere Übersetzungen haben. Da rate ich ganz dringend dazu. Vers 22. Da sagt Petrus, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen. Und das ist wichtig. Die ganzen Wunder, die Jesus vollbracht hat, die sind ja nicht aus schier Schandudel passiert. Die haben eine Bedeutung. Das ist zeichenhaftes Handeln und daran ist Jesus auserwiesen worden, in gewisser Weise beglaubigt worden und bevollmächtigt erschienen von Gott. Wie sollten die Menschen denn glauben, was Jesus sagt? Da sind zu der Zeit so viele Prediger aufgetreten, viele Scharlatane, die gesagt haben, ich bin der Messias. Wie soll man denn da die Geister unterscheiden? Deswegen, liebe Geschwister, die Wunder und Zeichen, die Jesus vollbracht hat und auch die Apostel jetzt in der Apostelgeschichte noch verbringen werden, damit die Menschen glauben, damit die Menschen sehen, hier passiert etwas Übernatürliches. Hier ist Gott am Wirken. Und die Predigt von Petrus endet in Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Juden haben Jesus überliefert und haben ihn kreuzigen lassen, haben ihn gewissermaßen selbst gekreuzigt. Da gehört Mut zu, Petrus. Noch 7 Wochen vorher hat Petrus Jesus verleugnet. An diesem Lagerfeuer in Jerusalem, als er angesprochen wird, ob er auch zu den Leuten gehört, sagt er, ich kenne diesen Jesus nicht. 3-mal. Und jetzt steht Petrus mutig auf und sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Wie kommt ein Mann dazu, plötzlich so vollmächtig und mutig reden zu können? Nun, das sind 2 Dinge, die ich jedem von uns auch wünsche. Die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wir kommen zum dritten und letzten Abschnitt unseres Predigttextes. Und jetzt kommt es zu dem A des Eva-Prinzips, die Anwendung. Ich lese Verse 37 bis 47 aus Apostelgeschichte 2. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was ist nun die Anwendung? Die Menschen in Jerusalem, die die Predigt von Petrus gehört haben, die jetzt verstanden haben, was dieses Pfingstereignis bedeutet und die verstanden haben, was es mit Jesus auf sich hat und dem Evangelium, die kommen jetzt zur Anwendung. Sie waren nicht empört, wie sie es hätten sein können nach diesem Vorwurf, dass sie Jesus gekreuzigt hätten. Nein, Gottes Geist beginnt zu wirken in ihnen und es heißt, es ging ihnen durchs Herz. Und die Folge? Sie bekehren sich. Sie fragen Petrus, was müssen wir denn tun? Und Petrus hat eine Antwort. Er ist nicht ratlos, er hat eine Antwort. Und liebe Geschwister, auch wir müssen eine Antwort haben. Wenn wir gefragt werden von Leuten um uns herum, was sollen wir denn tun? Da müssen wir eine Antwort haben. Und Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Dies tut Buße ist wieder etwas unglücklich übersetzt. Das hatte früher noch einen anderen Klang, eine andere Bedeutung. Wir denken da heute eher an Bußgeldbescheid. Das ist aber nicht das, was gemeint ist. Dieses Wort Buße heißt kehrt um. Ändert euren Sinn. Denkt um. Und so sollten wir das heute auch lieber übersetzen mit kehrt um. Bekehrt euch, kehrt um von eurem alten Weg. Es gibt was Neues, den neuen Weg, der Jesus Christus heißt. Die Predigt von Petrus war nicht zu Ende. Wenn das alles gewesen wäre, die Pfingstpredigt von Petrus, diese Verse 14 bis 36, die ich vorgelesen habe, dann hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich schon so viel rede. Dann hätte man das ja dabei bewenden lassen können, wenn Petrus damals auch nicht mehr gesagt hätte. Aber in Vers 40 heißt es, und das tröstet mich, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das. Und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also die Predigt von Petrus ging auch dort noch weiter. Leider ist uns das nicht schriftlich überliefert. Aber so haben Pfingstprediger aller Generationen noch Gelegenheit, das auszumalen. Und was ist die Folge? Die Leute kehren um und Vers 41, sie lassen sich taufen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Interessant, die Jünger, die Apostel, Petrus, verlangen nicht erst noch einen Taufunterricht. Die sagen nicht, kommt ab morgen wöchentlich 12 Wochen hier in die Tempelhalle und wir machen einen Taufunterricht und dann könnt ihr getauft werden. Nein, ich bin so froh, dass das nicht Voraussetzung ist. Sie haben die Botschaft gehört, sie ging ihnen durchs Herz und sie lassen sich auf der Stelle taufen. Wunderbar. Da sehen wir, der Sauerteich ist gesät und er durchsäuert das Mehl. Denn wie viele Leute waren es? Vers 41. An diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Aus den vermutlich 120, die da zusammensaßen, wir sehen das in Apostelgeschichte 1, aus den vermutlich 120, da sind 3000 dazugekommen an diesem Pfingsttag. Und da sehen wir, was das bedeutet. Ein wenig Sauerteig durchsäuert das ganze Mehl. Wunderbar. Und diese Bekehrung hat Folgen im Verhalten. Und das sehen wir schön ausgeführt in den Versen 42 bis 47. Folgen im Verhalten. Wie sieht das damit bei uns aus? Haben wir noch diese erste Liebe? Täglich beieinander sein? Ich weiß nicht, ob die alle da erstmal Urlaub genommen haben. Vielleicht ging das damals ein bisschen einfacher. Vielleicht musste da nicht ein Urlaubsantrag gestellt werden und das noch mit den Kollegen besprochen werden. Sie waren täglich beieinander. Vielleicht waren sie auch nach ihrer Arbeit einfach nur zusammen, wo die meisten in unserer Gesellschaft heute lieber vor dem Fernseher sitzen. Aber das war die Folge. Täglich beieinander, täglich miteinander Mahlzeiten eingenommen. Geschwister, das ist so schön für eine Gemeinschaft, zusammen zu essen. Und am Ende dieser Mahlzeiten, dann haben sie immer das Abendmahl gefeiert, dieses Gedächtnismahl, das Jesus gestiftet hat vor seiner Kreuzigung. Und das heißt am Ende von Vers 46, sie taten dies mit Freude und lauterem Herzen. Das wünsche ich uns allen. Ungeheucheltes Christsein. Ungeheuchelte Freude an der Gemeinschaft. Mit einem lauteren Herzen. Zum Abschluss. Was ist wohl aus denen geworden, die diese Christen dort, die in fremden Sprachen redeten, für Betrunkene hielten? Die gespottet haben. Ob die sich überzeugen lassen haben durch die Predigt von Petrus? Wir wissen es nicht, sie werden nicht mehr erwähnt. Aber wie ist es heute? Ich habe eine schöne Anmerkung gefunden in der Jubiläumsbibel von 1912. Das ist eine Lutherbibel mit Anmerkungen. Und da heißt es suffisant: Die Pfingstzeit sieht heutzutage mehr Betrunkene als Geisterfüllte. Achten Sie mal darauf, wenn Sie heute Nachmittag den ganzen Fahrradfahrern begegnen. Ich möchte schließen mit einem Gebet von Augustinus. Wenn es möglich ist, stehen Sie bitte dazu auf. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nimmer verliere. Amen.